Ein Maniac Studios Original.
Von morgens bis nachts habe ich an nichts anderes mehr gedacht, außer an Seven vs. Wild. Wie kann ich mich vorbereiten? Was kann ich lesen? Ich habe nichts anderes gemacht.
Knossi, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber deine Sucht, ja, des Rauchens, die macht mich fertig. Du nimmst Kippen mit in den Dschungel, Junge.
Irgendwann kommst du halt an einen Punkt, wo du halt auch irgendwann sagen musst, okay, mein Körper ist am Ende.
Okay, Aufnahme läuft. Joris.
Ja, es läuft.
Unser erster Podcast.
Unser allererster Podcast.
Jetzt sind wir im Podcast-Strudel gefangen. Worüber möchten wir heute reden?
Ganz wichtig wird es sein, über die erste Folge von Behind the Scenes zu reden. Die ist ja jetzt schon seit ein paar Tagen draußen und ich denke, das wird ganz interessant, weil du da nochmal ein paar Sachen dazu sagen kannst, die ja wir vielleicht noch nicht wissen.
Generell, wir wollen reden über Seven vs. Wild, denke ich, ne?
Ja, klar. Über Seven vs. Wild, natürlich, Hauptthema.
Das, was die Welt da draußen interessiert, ist gerade Seven vs. Wild. Wir haben die dunkle Jahreszeit, der Winter kommt, alle sitzen in der Wohnung und jetzt geht's ab. Lange haben wir drauf gewartet, auf Staffel 2.
Aber gar nicht mal so lange, wenn man bedenkt, das ist ja innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, jetzt geschnitten worden, ne?
War ja letztes Jahr auch so.
Ja, natürlich, aber worauf ich gerade hinaus wollte, war, dass mir jetzt erst aus Teilnehmersicht quasi bewusst wurde, weil aus Zuschauersicht, da denkt man sich so, 2 Monate, das passt schon irgendwie, aber jetzt aus Teilnehmersicht begreife ich, was die Leute im Hintergrund geleistet haben. Genau deswegen ist Behind the Scenes für mich geisteskrank interessant. Zu realisieren, dass die Leute nur 2 Monate Zeit haben, so viel Videomaterial zu schneiden oder so wenig, wir wissen es ja nicht von der 2. Staffel, das ist ja komplett verrückt.
Und trotzdem denkst du dir ja so, oh mein Gott, wann geht's denn jetzt endlich los? Das ist schon so lange her. Ja, es war warm draußen und hin und her. Und
ja.
Boah, 2 Monate, was machen die denn den ganzen Tag da? Die sollen jetzt endlich fertig werden. Ich kenne das Ergebnis, ich will es jetzt allen zeigen oder wir wollen das jetzt alle sehen. Das finde ich schon mega spannend. Für die Leute da draußen, die 2 Monate, die ist nicht greifbar. Aber ich glaube, für uns ist das noch greifbarer.
Also ich kenne mein Ergebnis ja tatsächlich noch nicht. Vielleicht bin ich da auch froh drum, denn ich leide unter starker Amnesie. Alles, was in den Folgen passiert ist, weiß ich nicht mehr.
Dass du die Amnesie hast, hat das was mit Seven vs. Wild zu tun, wo die herkommen? Ist dir was auf den Kopf gefallen?
Achso, ja, klar. Ja, mir ist ganz oft was auf den Kopf gefallen dort. Ja, ganz schlimm. Aber wenn wir schon beim Thema sind, wo hättest du die Teilnehmer der 2. Staffel eingeordnet? Mal so rankingmäßig. Das war ja so das Ding der 2. Staffel, das von Anfang an gesagt wurde, okay, 1 Gegenstand, 7 Gegenstände, 3 Gegenstände, 4 Gegenstände. Und das anhand eines selbstgemachten Rankings. Wo hättest du die Leute gesehen? Ich habe mich ja komplett arrogant auf Platz 3 gesetzt, ne? Würde mich mal interessieren, was du da gesagt hättest.
Ja, tatsächlich sehe ich dich persönlich auch sehr weit vorne. Na, ich glaube, durch deine Dschungelskills, durch dieses Biologie-Ding, glaube ich, weißt du da schon relativ gut Bescheid.
Aber das ist halt die Sache. Was bringt dir dieses Biologie-Ding? Ich bin VWL-Student, ne? Ich mache meine Freizeit halt, befasse ich mich gerne mit allerhand Tieren und Pflanzen, klar. Aber was bringt mir das in der Realität im Dschungel? Wenn es dann wirklich ums Überleben geht, da geht es ja nicht drum, okay, cool, ich weiß da hinten, welche Pflanze ist das. Klar kann das beziehungsweise kann das nützlich sein. Aber, naja, ich weiß ja nicht, wie man Shelter baut, ich weiß ja nicht, wie man Seile flechtet.
Ja, aber wenn du die falsche Pflanze isst, bist du halt einfach mal tot. Weißt du, warum ich keine Pilze sammle? Einfach, weil ich die nicht unterscheiden kann, weil ich nicht weiß, wie die heißen. Ja, es ist so. Und das ist halt ein Vorteil, den hast du im Gegensatz zu mir.
Ja, Pilze habe ich auch noch nie gesammelt und würde ich mich auch jetzt nicht trauen.
Ja, aber du weißt, du kannst ja zumindest die Pflanzen unterscheiden, ne? Und kennst vielleicht dadurch, durch ihre Art, durch ihre Beschaffenheit ja auch generell erstmal, was können diese Pflanzen eigentlich? Ich weiß nichts, null.
Naja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, du meinst damit im Summa summarum, dass ich einfach, was heißt, viel Ahnung hast. Also ich weiß einfach nur ein paar Pflanzen und Tiere mehr als der Durchschnittsbürger, würde ich mal behaupten. Also in den meisten Fällen, sage ich mal, klar gibt's auch da Ausnahmen und nicht überall auf der Welt ist es ganz so einfach. Aber wenn ich hier eine Kreuzotter sehe, dann kann ich die sofort von einer Ringelnatter unterscheiden. Und ich denke, das ist leider, wie ich schon oft gehört habe, nicht selbstverständlich. Wenn ich dann ab und zu Freunde habe, die mir dann Bilder schicken, oh, hab eine Giftschlampe im Haus.
Kann ich auch nicht.
Ja, als Feuerwehrmann? Werdet ihr nicht gerufen, wenn irgendwelche Schlangen im Keller sind?
Ja und? Deswegen muss ich doch nicht wissen, das ist eine Schlange, das ist ein Problem, die muss da weg. So, weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich den nötigen Respekt vor dem Tier und dann ist gut.
Ach krass, ja, aber du gehst ja mit einer Giftschlange normalerweise anders um als mit einer Ringelnatter oder sowas. Also eine Ringelnatter muss ja keinen Schiss haben. Man sollte jedem Tier den nötigen Respekt entgegenbringen, aber ich glaube, einer Giftschlange sollte man einfach nochmal anders begegnen als einer normalen. Es ist halt immer so, also politisch korrekt ist jetzt nicht, was ich gesagt habe, weil im Prinzip ist der beste Weg, einem Reptil zu begegnen, einfach aus dem Weg zu gehen. Ja, es ist ein ultra schwieriges Thema. Ja, hau mal raus. Wo siehst du wen, bei welcher Platzierung?
Soll ich von oben oder von unten
Fang anfangen? Mal von unten an.
Von unten. Knossi, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber deine Sucht, ja, des Rauchens, die macht mich fertig. Und deswegen schätze ich so ein, dass diese Sucht dich quasi ausscheiden lässt. Vorzeitig.
Ja.
Auf Platz Nummer 7.
Habe ich auch geschätzt, tatsächlich.
Weil du die nicht unter Kontrolle bekommst. Du nimmst Kippen mit in den Dschungel. Junge! Ja, du bist abhängig von diesen Zigaretten. Und ich glaube, du bist ein geiler Typ und du schaffst deutlich mehr, aber die Kippen brechen dir das Genick. Ich glaube, es ist einfach nur die Sucht der Kippen, die dir das Genick bricht. Nicht die Skills, die du dir angeeignet hast. Das glaube ich nicht. Es ist wirklich einfach nur diese, das sind die Zigaretten.
Du meinst die Zigaretten in Verbindung mit der Psyche, dass du irgendwann so denkst, oh, jetzt eine Zigarette, ich möchte hier raus. So, ja, verstehe ich den Punkt, verstehe ich absolut.
Es gibt ja Leute, die essen einfach, weil sie Langeweile haben. So ist das mit dem Rauchen ja dasselbe.
Safe. Aber was mich jetzt interessiert, zweitletzter Platz, weil letzter Platz Knossi, ich denke, da haben den fast alle irgendwie, also fast jeder hat Knossi auf dem letzten Platz stehen, einfach weil er halt nichts mit Survival am Hut hat und der hat jetzt auch nicht irgendwelche anderen Vorteile gegenüber uns anderen, außer dass er sich vielleicht selbst irgendwie gut unterhalten kann, sage ich mal. Wobei auch da, ne? Er ist zwar ein guter Entertainer, aber was bringt's dir, wenn du keine Crowd mehr hast? Knossi ist ja den ganzen Tag unter Menschen, von morgens bis nachts.
Ich glaube, ich schätze ihn trotzdem völlig falsch ein. Ich glaube, die Kippen brechen ihn zenig.
Ja, das wird sich ja noch zeigen.
Ich weiß aber, dass er mehr kann, als sich von den Kippen vielleicht beeinflussen zu lassen. Oder ich hoffe es zumindest, weil das wäre spannend.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Du musst ja auch mal bedenken, was die meisten Leute gar nicht realisieren. Dieser Kerl ist ja den ganzen Tag auf Achse. Der ist jetzt auf Malle, 2 Minuten später ist er wieder in Frankfurt und macht da einen Auftritt. 3 Stunden später ist er wieder, keine Ahnung, in Berlin und hat da irgendwas. Der Typ hat ein Jetset Life. Das ist unglaublich. Und das ist nicht jetzt im positiven Sinne, meine ich.
Auch das ist sondern, Survival, ja.
Der Arbeit, sein Workload ist einfach so beeindruckend für mich persönlich. Also der ackert von morgens bis nachts. Und dem scheint es auch nichts auszumachen. Der hat ja auch kein Wochenende, der hat ja keinen Urlaub.
Ja, dein Terminkalender ist aber auch nicht gerade wenig gefüllt aktuell, ne? So, muss man ja sagen.
Deiner?
Unser. Das ist vielleicht die richtige Aussage. Wenn ich dran denke, wie lange wir jetzt gebraucht haben, bis wir uns zur ersten Folge zusammensetzen. Ja, spannend.
Ja, merkst du, aber er hat ja auch einen Podcast. Er hat noch 30.000 andere Firmen und sonst was. Also das ist das, was ich meine. Der hat so viele Sachen, die einfach alle parallel laufen. Und also ich glaube, dass man ihn deswegen vielleicht unterschätzen könnte, weil ich kann mir gut vorstellen, dass diese Arbeitsmoral, die er mitbringt und diese Willenskraft, auch mal noch einen Tag mehr zu arbeiten, dass die halt schon irgendwas bewegt. Also das kann ich mir gut vorstellen. Aber was mich jetzt interessiert, wen siehst du als zweitletzten Kandidaten?
Tatsächlich würde ich da, glaube ich, ich muss ja irgendeine Platzierung machen. Ich glaube, ich würde tatsächlich Sascha sagen, obwohl Sascha fit ist.
Ich tatsächlich auch.
Würde ich ihn auf den vorletzten Platz sehen? Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum.
Ich habe ihn tatsächlich genau wegen seiner Fitness auf den zweitletzten Platz gepackt. Denn wenn du so viele Muskeln hast, dann musst du ja bedenken, die haben ja auch einen richtig, richtig hohen Kaloriengrundumsatz und den musst du erstmal decken. Ein Sascha, der ist Bodybuilder durch und durch, für den sind 3000 Kalorien am Tag nichts. Der verbraucht deutlich mehr Kalorien beim Nichtstun als eine Sabrina, als ich oder als ein Fritz, die halt, keine Ahnung, nicht die Größen sind.
Ja, Fritz kannst du aber auch nicht vergleichen. Fritz, der...
Ja, aber Fritz, Sabrina und ich sind so drahtige Körpertypen, das meinte ich damit, weißt du?
Aber stimmt, das ist ein Argument, ne? Also der Grundumsatz ist schon deutlich höher aufgrund seiner...
Eben, das war das, wo ich mir so dachte, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass der bei der zweiten Staffel vollkommen durchziehen wird, dass er so diesen Willen hat, von Anfang bis Ende durchzubeißen. Aber ich frage mich halt, ob das bei ihm nicht irgendwie zum Verhängnis wäre, dass er sagt, okay, komm, ich beiß und beiß und beiß und dann irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du halt auch irgendwann sagen musst, okay, mein Körper ist am Ende. Und deswegen hatte ich persönlich gesagt, dass er am zweitletzten Platz ist. Einfach, weil ich mir gut vorstellen kann, dass, wie gesagt, dieser erhöhte Kaloriengrundumsatz zum Problem wird und dass Sascha auch ein Mensch ist, der irgendwann weiß, wann Schluss ist. Also so schätze ich ihn zumindest ein, dass er weiß, okay, mein Limit ist erreicht, hier kann ich nicht weitergehen und ab hier ist es nicht mehr gesund, weiter durchzuziehen, sondern einfach mal zu sagen, okay, mehr geht halt einfach nicht. So, Punkt.
Also ich habe ihn gewählt, weil ich irgendjemand muss ich ja platzieren. Dann würde ich tatsächlich, bin ich relativ unschlüssig, würde ich halt die Mädels halt setzen.
Wen von beiden weiter unten?
Kann ich tatsächlich nicht. Also würde ich jetzt keinen irgendwie bevorzugen oder benachteiligen. Weil Nova ist ja Pfadfinderin gewesen oder sogar noch aktiv. Also da sind Skills auf jeden Fall vorhanden.
Das ist es. Pfadfinder assoziiert man, also zumindest bei uns so hier in der Gegend, meistens mit viel Alkohol, ne, geselligem Beisammensein. Aber ich habe es mit Nova vorher auch drüber gehabt tatsächlich, als wir da Kontakt hatten, bevor alles losging. Und sie meinte, hey, du, es gibt solche Pfadfinderheime, wo man halt einfach nur sich trifft, ein bisschen was trinkt, ein bisschen hier, ein bisschen wandern geht. Aber sie war tatsächlich anscheinend in einer Pfadfindergruppe, in der halt wirklich geackert wurde, in dem sie ja wirklich gelernt haben. Und deswegen, ich finde es ultra schwierig zu sagen, wer von den beiden Mädels weiter vorne ist. Genau deswegen, weil Sabrina befasst sich zwar freiwillig damit, der macht es Spaß, aber sie macht es ja erst seit 1,5 Jahren oder so, oder seit 2, ich weiß es gar nicht.
Ja gut, aber dafür sehr energisch halt, ne?
Eben. Und eine Nova macht es halt schon eine ganze Weile. Ich hatte tatsächlich beide auch auf dem gleichen Platz platziert. Ich konnte es auch nicht sagen.
Kann ich mich nicht dafür entscheiden. Und dann muss ich tatsächlich sagen, dann bleiben ja nur noch 3 Mann übrig. Das bist du, das ist Fritz und das ist Otto.
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend. Tatsächlich sehe ich dich auf Platz 3. Aufgrund deiner Flora, Fauna, Kenntnissen, Erfahrungen würde ich dich da in die Kategorie 3 einordnen, weil du ja selber gesagt hast, dass du sonst mit Survival oder generell diesen Shelterbau und sowas nichts zu tun hast. Glaube ich aber, dass dir die anderen Skills halt extrem helfen und du dann auch einfach mal eine Nacht, ich sag's mal, im Regen draußen schlafen würdest. Ja. Fritz und Otto sehe ich tatsächlich, kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Ich habe Otto ja das erste Mal jetzt live endlich beim Ocean Warrior kennengelernt und das ist halt schon ein krasser Typ.
Unglaublich netter Typ, ne?
Davon mal ganz abgesehen, aber das ist einfach auch ein Vieh. Die Willenskraft, die er hat und die hat Fritz auch, aber da begegnen sich 2 Alpha-Tiere, sage ich jetzt einfach mal so. Und da kann ich sehr schwer einschätzen, welcher von beiden derjenige welche ist, der das Ding tatsächlich final rockt. Es wird einer von den beiden sein, bin ich überzeugt davon. Und Fritz, tut mir leid, ich denke mal, du wirst es nicht sein. Ich glaube, ein paar Prozente mehr hat Otto.
Ja, ey, so ging es mir auch. Also tatsächlich haben wir dann, ich hatte ja vorab schon mein Rating abgegeben, weswegen ich eben auf diese 3 Punkte kam, dann haben wir die exakt gleiche Meinung darüber, wer welche Platzierung bekommen wird.
Okay, krass.
Dass man von 7 Leuten 7 an die gleichen Plätze setzt, finde ich. Weil, Achtung mal ganz kurz, ich bin VWL-Student. Klar, ich kenne mich ein bisschen mit Pflanzen und Tieren aus, so im weitesten Sinne. Aber halt auch nur hobbymäßig. Und allein, dass du mich dann auf Platz 3 setzt und nicht hinter Nova, hinter Sabrina, das ist ja für mich auch schon, also ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit tatsächlich. Denn, wie du es gesagt hast, ich habe noch nie groß Shelter gebaut oder hier 5 Nächte draußen geschlafen, 20 Overnighter gemacht. Das habe ich nie getan. Klar hat man im Wald meine kleine Hütte gebaut und ich war auch ab und zu mal so, ne? Aber jetzt nie so, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich bin jetzt der Survival-Dude. Muss ich machen. Also von daher finde ich das schon, allein, dass wir mich beide auf Platz 3 gesetzt haben, finde ich bemerkenswert.
Ja, aber du bist ja auch viel, oder du verreist ja auch gerne. Also von daher, das ist ja auch eine Art von Survival in Ländern, wo man die Sprache nicht kennt, wo man vor allen Dingen, du bist ja auch allein unterwegs sehr viel.
Ja.
Von daher weißt du, dass dich schon da das richtige Know-how zum Überleben hast du da schon, glaube ich, im Kopf drin. Ja, denn gerade als Student, da muss man sowieso immer mehr improvisieren als jemanden, wo es egal ist. Dann holst du dir halt ein Hotelzimmer, scheiß drauf. Als Student überlegst du ja 3-mal so, schlafe ich jetzt lieber doch die Nacht auf der Parkbank, um die 20 Euro zu sparen oder halt nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich habe auch schon am Flughafen geschlafen, einfach weil ich es nicht eingesehen habe, 30 Euro für ein Hotel zu zahlen. Also
ja, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Also sind deine Skills, glaube ich, schon ausgeprägter als Student. Die klassischen Studentenskills, ne? Oder
einfach mal durchbeißen, auch ohne Geld. Passt schon.
Ja, Mann.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, das wäre tatsächlich so meine Platzierung.
Gut, aber mal ganz kurz, wenn wir jetzt 8 gewesen wären, 8 versus Wild und du wärst dabei gewesen in den Tropen, wo hättest du dich da eingeordnet? Vor mir, nach mir, vor Nova, nach Nova, weil du bist ja, glaube ich, auch eher so der nordische Typ, ne? Der nach Schweden geht, der ein bisschen Bushcraften macht und hier der heimische Wald ist auch ganz schön, so.
Ja, ganz schwierig tatsächlich zu sagen, weil im Gegensatz zu Schweden natürlich keine Hängematte, kein Tarp, kein Schlafsack. Also man muss ja schon realistisch betrachten, ich hatte ja schon Luxusleben in Schweden, ne? Es war ja schon ein bisschen Campingausflug.
Fandest du, weil es ich...
Nee, fand ich jetzt nicht, aber ich auch die Hängematte muss ja gespannt werden und bla, so diese ganze Geschichte. Nein, aber ich sag das jetzt wirklich auch witzig gemeint, weil ich damit auch gut umgehen kann. So dieses, ich hatte schon, wenn man so die Setups so sich betrachtet, im Gegensatz zu den anderen Jungs in Schweden, hatte ich schon ein ganz angenehmes und super Leben. Also warum soll ich denn das jetzt hier verheimlichen?
Was die Gegenstände angeht, hast du meiner Meinung nach alles richtig gemacht.
Fand ich auch, also ich konnte mich jetzt nicht beschweren.
Wenn du im Dschungel gewesen wärst, mal egal wie viel hier ne, Gegenstände man hätte mitnehmen dürfen, Wasserfilter oder Topf, dieser Podcast heißt ungefiltert, genau deswegen. Wasserfilter oder Topf, was hättest du in den Tropen mitgenommen? Wenn du, so wie ich, 3 Gegenstände dabei haben darfst, was hättest du mitgenommen?
Boah, Insel, Meer, Treibgut. Kannst du jetzt auf das Risiko gehen, dass du jetzt einfach sagst, okay, da wird schon irgendein Gefäß angespült, womit du dann quasi dir Wasser abkochen kannst? Deswegen würde für mich, glaube ich, der Topf rausfallen. Das wäre halt ein Argument. Anderes Argument ist, dass es vielleicht doch keinen funktionierenden Topf gibt oder kein Behältnis, was du halt aufkochen kannst. Und dann lieber den mitnimmst, weil den Filter kannst du ja, wenn du es weißt, dir ja auch theoretisch selber bauen.
Beide Versionen haben ihr Für und Wider. Das ist ja komplett aus der Diskussion.
Nee, ich würde das ganz stumpf machen. Und ich sag mal, man muss auch Entscheidungen treffen. Und da ich mich selber für diese Geschichte dann nicht entscheiden kann, würde ich es einfach ganz stumpf auswürfeln. Ich würde einfach ganz random missionmäßig und dann Zahl 1 bis 3 wäre der Topf und 5 bis 6 wäre der Filter.
Du wärst komplett indifferent darüber, welche Option von beiden schlussendlich wird. Ja. Okay, das finde ich auch schon mal ein Statement.
Und deswegen halt einfach eine Entscheidung treffen und sagen, okay, das ist jetzt so, weil ich möchte beides nehmen, beides geht nicht, ich muss mich für eins entscheiden. Mhm. Das kann ich nicht, also lasse ich einfach das Glück entscheiden, würfel das, dann habe ich es entschieden und dann ist es gesetzt. Punkt.
Ich habe es tatsächlich bei mir vom Feuerstahl abhängig gemacht. Ich wusste ja, ich habe 3 Gegenstände, Machete, safe, ne, fällt schon mal weg, die brauchst du so oder so. Egal ob Machete, Messer oder sonst was, das ist ein Schnittwerkzeug. Wobei ich tatsächlich auch mit Leuten geredet habe, die gesagt haben, ey, wenn du nur einen Gegenstand mitnehmen darfst, so ein Feuerstahl, der hat auch seine Vorteile. Also die wären tatsächlich auch 50-50 zwischen Messer und Feuerstahl gewesen.
Naja, aber so ein Messer ist doch viel, viel flexibler einsetzbar. Was machst du mit einem Feuerstahl? Du machst halt Feuer an.
Genau, Feuer. Aber ein Feuer ist ja so vielseitig nutzbar.
Aber du bist hier in den Tropen, es ist nass und ob du immer ein Feuer anbekommst, ist ja noch
die Frage. Ja, aber das weißt du nicht. Achtung, das ist ja der Punkt. Wenn es die ganze Zeit regnet, dann kannst du mit dem Topf Regenwasser auffangen. Das heißt, da bist du schon mal wassertechnisch safe. Und Wasser ist meiner Meinung nach das größte Problem auf einer einsamen Insel. Denn wenn die Sonne nicht, beziehungsweise wenn der Regen nicht kommt, dann ist die Sonne da. Und wenn die Sonne da ist, ja, dann verbrutzelst du die ganze Zeit Mengen an Wasser. Das ist unglaublich. Und nach 4-5 Stunden ohne Trinken bist du da ganz schnell Matsche.
Aber da findest du ein anderes Gefäß. Ich denke, da wird so viel Treibgut sein.
Das ist halt die Sache. Ich war schon an Stränden, die waren komplett vermüllt. Wirklich von oben bis unten. Ich war aber auch schon an Stränden. Da waren vor mir noch nicht so, also klar waren da vor mir schon einige Menschen, aber die waren jetzt nicht touristisch erschlossen. Das ist das, was ich meinte. Und die waren leer. Die waren frei von Treibgut. Und selbst das Treibgut, das dort war, war nicht wirklich survival-technisch nutzbar. Weiß ich, weil ich da teilweise Aufnahmen von gemacht habe und genau die habe ich mir vor Seven vs. Wild auch nochmal angeschaut.
Okay, dann schätze ich jetzt einfach mal ein, dass aufgrund der Bekanntheit des Landes jetzt aktuell, wo es ja hingeht und die Region, die Erdregion, der Schiffsverkehr, der da sehr, sehr stark ist, schon einschätze, dass da genug Treibgut vorhanden sein wird.
Meinst du? Aber also zumindest ich war jetzt noch nicht in Panama und ich weiß nicht, ob man das so einfach einschätzen kann. Weil wie gesagt, selbst in Südostasien, wo relativ viel Müll an den Stränden ist, hatte ich Strände, die sind so und so Strände, die waren so. Also ich persönlich hielt es für wahrscheinlicher, dass es dort, naja, keinen Müll gibt, als dass es dort keinen Regen geben wird. Und genau deswegen habe ich mich für einen Topf entschieden, denn so ein Topf ist meiner Meinung nach halt so die sichere Wahl. Ein Feuer brauchst du so oder so überall. Und wenn du einen Feuerstahl dabei hast, dann sollte der ja eigentlich auch kein Problem sein, so ein schönes Feuerchen anzubekommen. Irgendwo trockenes Zeug findest du ja auch im Dschungel, ne? Also ich war ja schon öfter dort und eigentlich hast du immer überall trockenes Material gefunden.
Ja, das andere Argument ist natürlich, dass du ja auch das Wasser halt abkochen kannst damit. Also du bräuchtest ja nicht zwingend den Filter. Aber wenn er halt schlammig ist, das Wasser, also wenn du halt auch irgendeiner Pfütze halt im Worst Case trinken musst.
Aber das ist halt die Sache. Achtung, wenn ich mir eine Insel vorstelle, ne? Dann ist da ein Strand. Und in der Nähe von, sagen wir mal, 50, 60 Metern sicherlich keine Pfütze. Und deswegen ging ich halt davon aus, okay, gegeben, dass es dort halt keine Süßwasserquellen gibt, kein fließendes Wasser, wo ich draus filtern kann, ja gut, dann ist halt ein Topf die bessere Wahl.
Bevor wir jetzt gleich in den zweiten Teil vom Podcast reinstarten, wo wir über die Wildcard von Joris reden, über Behind the Scenes Folge 1, möchten wir euch kurz unseren Partner für diese Folge vorstellen, und zwar ist das diesmal Clark.
Ja, was macht Clark überhaupt? Clark checkt ganz easy eure Versicherungssituation. Die checken, ob ihr unter- oder überversichert seid. Außerdem stehen euch immer ausgebildete Versicherungsexperten zur Seite, die ihr kostenfrei konsultieren könnt, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte. Auch Kündigungsfristen werdet ihr in Zukunft nicht mehr verpassen, denn ihr bekommt ganz einfach Push-Notifications, die euch sagen, hey, Junge, es steht bald eine Kündigungsfrist an.
Joris, du glaubst gar nicht, wie kompliziert das bei uns früher war. Wir mussten immer irgendwie zum Versicherungsmakler, wir mussten uns Notizen machen, die Kündigungsfrist einhalten und. Da habt ihr jetzt heutzutage einen riesengroßen Vorteil. Wie funktioniert das Ganze jetzt?
Ja, es ist echt ultra easy. Du gehst jetzt einfach in die Shownotes, lädst dir über den dortigen Link die Clark-App herunter und gibst bei der Registrierung den Code ungefiltert ein. Dort lädst du dann deine Versicherung hoch, und lädst du eine Versicherung hoch, bekommst du einen 15-Euro-Gutschein zum Einkaufen bei Apple, Zalando, App Store, 43,5 und vielen weiteren Stores, und lädst du mehrere Versicherungen hoch, sogar bis zu 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Weißt du noch, was in Folge 1 Behind the Scenes lief?
Ja, und ich fand's ultra interessant. Besonders für euch aus der ersten Staffel, wie krass muss es denn gewesen sein, wenn du alles nochmal siehst, diese gesamten Selfies und so, oh, wie cool. Es war auch so schön geschnitten, ein Fest.
Also für die Augen, für die Ohren, für die Emotionen, für die Erinnerung, boah, es war einfach grandios geil. Also es war sowas von absurd geil.
Aber was ich mich beim Schauen tatsächlich gefragt hatte, war, diese Chatnachrichten. Waren die echt? Also hast du wirklich einfach sofort geschrieben, hey, bin dabei, ich hab Bock. War das damals so?
Ja,
oder?
Ich fand das so witzig, wie auch ich einmal diese Chatnachricht sehe und denke mir so, okay, geiler Typ, da hat sich jemand die Mühe gemacht, diesen Chat, ich meine, Dave hat ja die Videos gemacht, Dave war in dem Chat mit drin.
Das war der echte Chat?
Das war der echte Chat, ja. Also ach, das war, genau das war meine Antwort. Ich könnte jetzt nochmal zurückscrollen, könnte jetzt ins Telefon gucken, bin ich, glaube ich, jetzt 8 Jahre dann beschäftigt, so weit zurückzuspulen, aber ja.
Crazy. Was ging damals in deinem Kopf vor, als Fritz dich gefragt hat?
Naja, wir hatten ja die Idee davor ja schon mal, also wir haben ja immer mal wieder rumgesponnen, mal sowas in die Richtung zu machen. Problem war halt aber die Zeit, und dann, naja, dann ist es ein bisschen verlaufen und hin und her. Und irgendwann war es dann soweit und es stand ein Zeitraum fest, oder beziehungsweise stand auch eine Zeitspanne fest, die wir dafür brauchen. Und von daher, ja, so wie ich es geschrieben habe, ja, ich bin dabei. Also es gab nichts zu überlegen, auch vielleicht Nein zu sagen. Das stand nicht zur Disposition. Es war einfach ja.
Euch waren die Ausmaße ja aber vorab gar nicht bewusst. Wie ernst habt ihr das Ganze genommen? So ein Fabio hat das Ganze ja viel zu ernst genommen, sagen wir es mal so, ne? Klar. Aber habt ihr gedacht, okay, cool, das wird einfach ein weiteres Video auf Fritzheim Channel, oder habt ihr gedacht so, ey, das ist die Aufgabe meines Lebens, hier muss ich komplett durchrasieren, ich muss hier abliefern. Wie war das so? Wie war der Druck dahinter?
Na, es war ja final, war es ja ein Experiment. Die Pilotstaffel, man konnte sehr viel ausprobieren. Die Resonanz daraus, also ja, dass die gut wird, das war bewusst, sage ich jetzt mal, also mir zumindest, war das schon bewusst, dass das passiert. Aber dass das so einen krassen Hype auslöst, absolut nicht.
Hättest du das Projekt anders angegangen, wenn du es gewusst hättest?
Eventuell ja. Ja, doch, ich denke schon. Ja, safe. Es wurde ja ein Maßstab gesetzt mit Staffel 1. Mit Staffel 1 wurde ein Maßstab gesetzt.
Ja, safe.
Und den kannst du ja nur toppen, wenn du die Location veränderst, wenn du krasser wirst und wenn du dann halt anders performst. Und dazu musst du dich halt vorbereiten. Du musst aus den Learnings der Teilnehmer oder der ersten Staffel, der ersten Folgen, musst du natürlich das rausziehen und musst sagen, ah, okay, interessant, aber ich mach's besser. Oder ich versuch's besser zu machen. Da ist schon eine andere Erwartungshaltung. Also sowohl für einen selber wie auch für den Zuschauer. Und das baut natürlich dann auch Druck auf.
Ja, ne? Definitiv.
Der eine sieht es entspannter, der andere vielleicht nicht.
So ging es mir nämlich tatsächlich auch.
Und den Druck hatten wir ja nicht so gefühlt in der ersten Staffel. Oder so ging es mir zumindest. So. Mhm. Das ist eine coole Geschichte. Natürlich wollen wir alle die 7 Tage durchhalten, weil ja der Ehrgeiz auch dazu da ist. Aber es war jetzt nicht diese Erwartungshaltung, weil die von außen ja nicht so geprägt ist. Entsprechend die Erwartungshaltung, dass man da so ein bisschen so einen Hype generiert,
Weil das war tatsächlich einer der Punkte, die mir persönlich am meisten Kopfschmerzen gemacht haben. Denn ich wusste genau, okay, ich kann nicht den Dave machen, ne? Aber ich kann da jetzt nicht unvorbereitet in die Geschichte gehen und ich muss mich wirklich so vorbereiten, beziehungsweise so gut vorbereiten, wie mir nur irgendwie möglich. Also, ich habe jede freie Minute geopfert, zu recherchieren, zu proben, zu üben. Ich habe schlussendlich trotzdem noch nie einen Shelter gebaut vorher. Ich habe alles Mögliche ausgetestet, um einfach auf der Insel die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben, zum Beispiel was Kleidung angeht, was die Gegenstände angeht und sowas. Ich glaube, das hätte ich in Staffel 1 nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mir da so viele Menschen zuschauen. Auch, weil ich jetzt in dem Sinne die Wildcard war, sage ich mal. Ich repräsentiere quasi also die Community irgendwo und auch alle, die sich als Wildcard beworben hatten. Und das waren ja fast 1000 Menschen, so viel ich weiß. Und wenn du dann halt der Auserwählte bist, sag ich mal, dann möchtest du halt diese 1000 Menschen auch irgendwo davon überzeugen, dass es vielleicht die richtige Entscheidung war. Als ich die Bilder gesehen habe von Behind the Scenes Folge 1, ne, ihr habt da so glücklich ausgesehen, ihr sitzt da zusammen und ihr esst und so, ne. Und ich weiß noch, als ich da angekommen bin oder als ich da nominiert wurde, da hat bei mir ein Schalter hat sich umgelegt und so mein Gehirn war direkt in einem Arbeitsmodus. Ich von morgens bis nachts habe ich an nichts anderes mehr gedacht, außer an Seven vs. Wild. Wie kann ich mich vorbereiten? Was kann ich lesen? Ich habe nichts anderes gemacht. Von Nominierung beziehungsweise von der Bekanntmachung bis zum Staffelstart.
Wie hast du das erfahren?
Boah, war eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe irgendwie was für die Uni machen müssen. Den ganzen Tag lang und habe dann die Nacht durchgearbeitet, hatte dann morgens einen Termin auf Arbeit und dann eine Nachricht bekommen von Johannes, wie sich später herausgestellt hat, auf Instagram. Und dann stand in dieser Nachricht drin so, ja, hast du später Zeit für einen Videocall? Und ich so, oh mein Gott, ich habe die gesamte Nacht durchgearbeitet, ich bin komplett Matsche in der Birne, aber ich möchte ihn auch nicht verschieben. Ich möchte Johannes nicht enttäuschen. Ich möchte von Anfang an, wenn das jetzt zu so einem Gespräch schon mal kommt, dann ist es ja schon mal was Gutes, ne? Möchte ich schon zeigen, okay, der Typ ist dabei. Der hat Bock. Gut. Haben dann also geschrieben, so nach einer halben Stunde, nachdem ich nachgedacht hatte, ja, ich habe Zeit. 3, 4, 5 Termine abgesagt, einfach nur, um bei diesem Call dabei zu sein. Und ich weiß nicht warum, wir waren direkt auf einer Wellenlänge. Wir haben uns super gut verstanden. Das war verrückt. Habe ich ganz selten so gehabt.
Johannes ist ja manchmal ein freaky Typ, ne?
Ja, aber was übrigens auch verrückt war, ich wusste ja tatsächlich nicht, ob es jetzt noch 20 andere Mitbewerber gibt oder ob nur ich jetzt angerufen wurde, das wusste ich nicht.
Bis zu dem Moment halt von Johannes?
Genau, also als er angerufen hatte, da hat er so gesagt, so ja gut, wir sind gerade ein paar Leute am Anrufen, sage ich mal. Wir haben Interesse an dem einen oder anderen Bewerber bei der Wildcard. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du denn Zeit? Und ich nicht in den Kalender geschaut, gar nichts. Ich sag einfach ja.
Hattest du Zeit eigentlich? Nein.
Nein, ich habe 2 Klausuren abgemeldet und 20.000 andere Sachen verschoben, aber das mussten die ja nicht wissen. Es ist doch egal, spielt doch gar keine Rolle. Ich wollte da unbedingt dabei sein und die Uni, meine Güte, ob ich die Klausur jetzt schreibe oder in einem halben Jahr, bockt doch nicht. Also das war so dieser Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin wirklich willens, einiges für dieses Projekt zu opfern, um einfach nur dabei sein zu können. Denn es war für mich wirklich ein kleiner Kindheitstraum so. Alleine mal wirklich Zeit im Dschungel zu verbringen, das ist etwas sehr Besonderes.
Ich glaube, das schätzen wir viel zu wenig. Also generell A, alleine zu sein,
ja, ja.
B, in der Natur alleine zu sein. Ich glaube, das ist schon...
Eben. Und dann auch noch im Dschungel. Wo kannst du in den Dschungel einfach mal für 2, 3 Tage reichen ja vielleicht schon. Aber wo kannst du in den Dschungel einfach für 2, 3 Tage reingehen und einfach mal Bushcraften, ein bisschen was probieren, ein bisschen hier mit der Natur leben, sag ich mal, ohne dass du dafür, keine Ahnung, Geldstrafen zahlen musst oder das Ganze illegal machst. Also Plätze zu finden, die dann unberührt sind in gewisser Art und Weise, trotzdem ein Sicherheitskonzept bieten, weil naja, im Dschungel kann halt auch was schief gehen und das wirklich, wirklich schnell. Ja, also so diesen perfekten Spot für sowas, den gibt es nicht. Und wenn es den gibt, dann vielleicht bei Privatparks oder sowas und die sind dann halt auch schnell kostenintensiv und das war halt für mich als Student nicht denkbar, beziehungsweise ist für mich als Student nicht denkbar. Ich hab's ernst genommen.
Das heißt, du hast dich deshalb beworben, einfach weil du die Chance für dich gesehen hast, zu sagen, hey, ich kann jetzt in den Dschungel für dich.
Ja, safe. Also bei mir hatte das Ganze so angefangen, dass ich letztes Jahr die erste Staffel geguckt hatte. Von Anfang an. Ich war einer der Leute, die schon irgendwie bei der Planung vorab mitgefiebert haben, die von Anfang an quasi dabei waren. Und ich habe das Projekt komplett gefeiert. Schon bevor die erste Staffel ausgestrahlt wurde, habe ich mit Freunden drüber philosophiert, ey, wenn das irgendwann mal im Dschungel stattfindet, dann bewerbe ich mich. Und okay. Ich wollte nie in die Öffentlichkeit. Ich hatte nie den Drang dazu oder sowas, Videos zu machen oder keine Ahnung. Ich wollte meine Abenteuer erleben, klar. Aber das stand für mich noch nie im Vordergrund, dass ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 YouTube-Videos draus mache. Ich wollte meine Erlebnisse erleben und das war's. Und ja, dann hieß es auf einmal, es gibt eine Wildcard und dann war ich so, okay, cool. Jetzt musst du dir was überlegen, denn du hast noch nie vorher ein Video von dir selbst gedreht. Du musst innerhalb von, ich glaube, 8 Minuten waren es, die Jury, also Max, Johannes und Fritz, davon überzeugen, dass du der richtige Kandidat bist, bei so einer Staffel mitzumachen. Und das war ein wirkliches Kopfgeficke. Denn man muss gucken, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was zeige ich im Bewerbungsvideo, was zeige ich nicht, was werden andere zeigen, wo kann ich vielleicht doch punkten gegenüber anderen, weil wenn du dein erstes Video drehst, das ist weder perfekt geschnitten, noch hatte ich die Möglichkeit, irgendwie 20 krasse Drohnenshots reinzubringen. Das heißt, was ich überzeugen musste, war Inhalt. Ich wollte die Leute davon überzeugen, dass ich mich wie bei einem Bewerbungsschreiben, dass ich faktisch vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung wäre, meiner Meinung nach, ne, also keine Ahnung, wer weiß es schon, vielleicht, wie gesagt, ich leide unter starker Amnesie, ob ich jetzt nach 5 Minuten rausgeflogen bin oder so, weiß ich ja nicht, aber ich war damals der Meinung, dass ich halt allein dadurch, dass ich so Bock auf diese Sache habe, eine gute Entscheidung wäre.
Ich sag mal, du hast es mit dem Video geschafft, die Wildcard zu ergattern, also von daher scheint ja dein Plan mit dem Video aufgegangen zu sein, egal ob es jetzt das perfekte Video war oder nicht.
Ich hätte es auch niemals gedacht. Von dem Video wussten so wenige Leute. Also ich habe das Video hochgeladen, gefilmt, gedreht. Und zu dem Zeitpunkt, als es hochgeladen wurde, beziehungsweise ich angekündigt wurde als Kandidat, da wussten vielleicht 5 Leute davon, dass dieses Video, also in meinem Bekanntenkreis, vielleicht 5 Leute wussten davon, dass dieses Video überhaupt existiert. Und 2 Leute von diesen 5 wussten tatsächlich nur davon, weil sie die Sam vs. Wildcard-Bewerber durchgeguckt haben und gesehen haben, ah, der Joris, der ist immer relativ weit oben dabei. Und auch bei den Bewertungen später war ich, glaube ich, der 2. oder 3. Beste. Also die Zuschauer hatten es irgendwie auch gefeiert und das fand ich, hat mich überrascht.
Und zack, dann war er im Dschungel.
Ab in der Flieger jetzt mit dir.
Ab in die Flieger, nein, und dann rüber geflogen. Dazu ist alles gesagt zur Behind-the-Scenes Folge 1. Schaut es euch an, ganz wichtig. Wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, wie man es noch nicht gesehen haben kann. Am Samstag geht's los. Erste Folge bei Fritz auf dem Hauptkanal. Erste Folge 7 vs. Wild Staffel 2. Fritz hat im Vorfeld die Folge jetzt schon gesehen. Seine Emotionen ließen tief blicken, wenn man ihn kennt. Von daher bin ich sehr gespannt.
Sein Gesichtsausdruck.
Ja, Mann. Boah. Bin ich so extrem auf diese Folge gespannt. Ich denke mal, wie ihr alle da draußen, darüber reden wir einfach in der nächsten Folge. Was ist passiert in Folge 1? Also, dranbleiben und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. Ciao.
Ein Maniac Studios Original.